Ja, sehr schön, heute Morgen hier bei euch zu sein, in Andernach. Das heißt, Jutta war mit heute dabei. Wir hatten schon eine schöne Fahrt runter so zum Rhein hin. Das ist einfach herrlich, wenn du siehst, wie die Sonne durch diese Bäume, die noch keine Blätter haben, einfach so durchschimmert. Es ist immer schön, wenn man zu einem Gottesdienst fährt und so eine schöne Fahrt hat. Ja, in diesem Gottesdienst heute Morgen geht es mir um Koinonia, eine Gemeinschaft, die die Welt veränderte. Und es geht mir darum, was es bedeutet für uns, erfolgreich, ja, Reich Gottes sichtbar zu machen in unserer Zeit, an dem Ort, wo Gott uns hingestellt hat. Die Entwicklung unserer letzten Jahre hier, ja, wer hätte das gedacht? Spult mal 10 Jahre zurück, zu damals, zu heute, was alles passiert ist. Ich könnte jetzt den ganzen Morgen damit füllen. Wir haben 120 plus Millionen Menschen auf der Flucht. Wir haben seit 3 Jahren Krieg in der Ukraine. Wir kämpfen mit Umwelt und Umweltschäden. Wir merken, dass die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinandergeht und dass Gerechtigkeit irgendwo auf der Strecke bleibt. Wir erleben auf einmal eine Lieblosigkeit im Umgang miteinander. Letzte Wahl, der Ton der Wahl, jetzt egal, was man wählt, aber der Umgang miteinander. Oder dass Leute, die Plakate aufhängen, geschlagen werden. Du fragst dich, in welcher Zeit leben wir? Wir haben Wertewandel, Werteverlust, Wertebeliebigkeit. Und man fragt sich, boah, wie könnte das alles passieren? Und das Interessante ist, ein solcher Paradigmenwechsel in einer Gesellschaft, der passiert ja nicht von heute auf morgen. Der hat einen Vorlauf. Da sind einfach Dinge passiert. Und grundsätzlich diese Erkenntnis, dass der Mensch Gott ersetzt hat als Mittelpunkt des Lebens. Wir haben ebenso schön gesungen, du bist der Mittelpunkt unseres Lebens. Wenn dieser Mittelpunkt nicht mehr da ist, nimmt jemand anders diesen Mittelpunkt ein. Und wenn der Mensch sich selbst in den Mittelpunkt stellt, dann merken wir auf einmal, es läuft nicht mehr rund. Wir leben für Wohlstand, Materialismus, ist das höchste Gut. Du merkst auf einmal, dass Religion ja noch da ist, aber eine ganz andere Rolle spielt. Du merkst sogar auch, dass Menschen, die sagen, da gibt es eine Wahrheit, da gibt es Fixpunkte, an denen wir uns orientieren müssen, dass du da hinterfragt wirst, auch der christliche Glaube, das ist ja eigentlich Freiheit, die Bindung an das Eigentliche. Nur wenn Menschen sich da nicht dran binden wollen, dann binden sie sich an etwas anders. Und das ist wie eine Zugfahrt. Wenn ihr mal mit dem Zug unterwegs wart und ihr müsst die Richtung wechseln, dann merkst du, der Zug geht auf ein anderes Gleis. Und eine Zeit lang fährst du noch parallel zu dem Gleis, wo du eben noch unterwegs warst. Und dann langsam immer mehr geht es auf einmal in eine ganz andere Richtung. Und dann fragst du dich, klar, das muss sein, damit ich da hinkomme, wo ich hin will. Aber in unserer Weltentwicklung muss man sagen, wir sind auf einmal an einem Ort gelandet, in einem Leben, was wir so gar nicht geplant oder uns vorgestellt haben. Wir haben einen Paradigmenwechsel in unserer westlichen Kultur, ob wir das mögen oder nicht, der findet einfach statt. Und wir leben in dieser Zeit als Gemeinde Jesu. Er hat uns in diese Zeit hineingestellt. Ich kann da jetzt jammern und sagen, boah, böse Zeit, schlimme Zeit. Ich kann aber auch sagen, Herr, das ist die Zeit, in der du mich hast hineingestellt, um dir zu dienen. Timothy Keller, das ist einer meiner Lieblingsprediger, leider schon verstorben, Pastor in New York gewesen, in einer Gemeinde dort mit mehreren Zweiggemeinden. Der zitiert einen Mann, Tom Holland, der hat ein Riesenbuch geschrieben, über an die 1000 Seiten, heißt im Dominion oder Herrschaft, wenn man es im Deutschen sich anschauen möchte. Und er zitiert den holländischen Theologen Abraham Kuyper da drin. Und der spricht von diesem gesellschaftlichen Wandel, der stattfindet. Und der Abraham Kuyper hat das schon vor 100 Jahren vorausgesagt, dass das kommen wird. Dass Gesellschaft sich verändern wird und dass wir uns damit auseinandersetzen müssen. Und er begründet das damit, er vergleicht das mit dem Bild des Vorhofs vom Tempel. Er sagt, die Christen trafen sich in ihren Häusern und in der Halle Salomos. Und die Halle Salomo war so die Zwischenhalle zwischen dem Vorhof der Heiden und dem Tempel. Es war der Platz dazwischen. Und die Christen waren in ihrer Gesellschaft genau an diesem Platz, an dieser Schnittstelle, das kann man nachlesen, Apostel 5, Vers 12, dass sie dort waren und sie haben an dieser Schnittstelle Kultur beeinflusst. Sie waren Licht und Salz in ihrer Zeit. Und du merkst auf einmal, aus dieser Zeit hinaus entstand ein allgemeiner Glaube über Himmel und Hölle, ein persönlicher Gott, später Autorität der Bibel, die Notwendigkeit der Vergebung der Sünden. Nur ich glaube, Christen haben die Vorhöfe aufgegeben. Wir haben uns so schön zurückgezogen, wir sind vom Gebäude her noch sichtbar, von unserem Leben aber nicht mehr eine Realität in unserer Gesellschaft. Du fragst dich, was ist passiert? Wie gesagt, die Christen lebten auf dem Vorhof. Und für uns war das in den 50er Jahren auch noch ein Stück gang und gäbe. Ich habe bei uns im Archiv eine Radioansprache meines Vaters gefunden. Da spricht er auf dem Markt in Lüdenscheid. Und da sagt er, ihr alle kennt die Geschichte von dem Kämmerer aus dem Morgenland. Und alle haben genickt. Alle kannten die Geschichte. Das hast du heute nicht mehr. Es ist nicht mehr präsent. Wir leben in einer anderen Zeit. Vier geistliche Gesetze. Campus für Christus. Musste alles umformulieren, musste hineintragen in die Zeit, dass Leute es verstehen können. Die Leute, ein Gott, der mich liebt, Sünde, die trennt, Jesus, der Weg, ein neues Leben, das ist für viele Leute gar nicht Realität. Was du brauchst, sind Begegnungsflächen. Einfach da sein, wo Menschen unser Leben erkennen können. Timothy Keller hat Folgendes geschrieben. Er sagt, er spricht von einem bestimmten Ort. Also die Halle Salomos, ein bestimmter Ort. Und er definiert es so. Wenn ich Ort sage, meine ich nicht unbedingt einen physischen Raum, sondern eine Reihe von Beziehungen. In diesem Raum fühlen sich Nichtgläubige nicht als Eindringlinge oder geduldete Zuschauer oder jemand, der sich bewähren soll, sondern als Geliebte und voll akzeptierte Teilnehmer. Wir haben das bestimmt schon einmal gehört, dieses Bild von, wo Leute sagen, glaube, wie wir glauben, handle, wie wir handeln, dann darfst du zu uns gehören. Und das funktioniert nicht. Es geht andersrum. Wir laden dich ein, sei Teil unseres Lebens. Lerne an unserem Leben unseren Glauben kennen. Und du wirst merken, dass es dein Handeln verändern wird. Wie gesagt, Gemeinden haben sich ein Stück abgegrenzt von dieser bösen Welt. Das kennen wir ja auch noch, ne? Die böse Welt. Nur wir sind in dieser bösen Welt und sollen Licht in dieser Welt sein. Wir sollen eine Herausforderung sein. Das heißt, wir müssen wieder fragen, wie können wir das sein in unserer Zeit? Sprechen wir noch die Sprache, die Menschen verstehen? Mit Luther, Reformation, hat das so gut funktioniert, weil er die Sprache gesprochen hat, die die Menschen gesprochen haben. Er hat sie in ihre Alltagssprache hineingebracht. Haben wir noch Formen, die Menschen erreichen? Teilen wir unser Leben? Authentische Begegnungen? Mir ist was Spannendes aufgefallen, dank Corona. Corona hat viele positive Dinge auch bewirkt, neben allen negativen. Und das eine ist, wir haben für uns als Gemeinde, als es dann endlich vorbei war, haben wir gesagt, okay, wir müssen unsere Gemeinde irgendwie wieder sammeln. Wir sind eine Regionalgemeinde, haben viele Leute, die dazukommen. Wir haben festgestellt, in der Zeit, als Corona war, weil jeder sich per Internet anmelden musste, dass wir im halben Jahr 400 unterschiedliche Personen da hatten. Also wir haben einen großen Freundeskreis. So, wie kriegst du das alles wieder zusammen? Und da bin ich sehr, sehr stolz auf unsere Leitung in der Gemeinde. Die hatten eine geniale Idee. Die haben mit Projekthauskreisen angefangen. Die haben gesagt, komm, wir machen das für 3 Monate zu dem Thema, wir predigen zu dem Thema und wir haben 12 Familien als Gastgeberfamilien gefunden und ihr könnt euch dort anmelden. Der Clou war der, du wusstest nicht, wer kommt. Du kanntest nur die Gastfamilie und jeder konnte sich irgendwo eintragen, wo er wollte. Und dann beim ersten Mal, wo du hinkamst, sahst du Leute, die du kennst und doch nicht kennst. Die du eigentlich im Sonntag im Gottesdienst immer wieder mal gesehen hast, aber du wusstest eigentlich so wenig von denen. Und jetzt auf einmal in dieser neuen Konstellation mal die Frage, hey, ja, wir gehen in die gleiche Gemeinde, wir sehen uns auch, aber wie bist du eigentlich zum Glauben gekommen? Was ist dir eigentlich wichtig? Und dann anhand dieser Themen. Und wir führen das seit dieser Zeit durch. Wir haben das nicht mehr so geheim, aber wir haben ständig diese Projekthauskreise. Weil du merkst, dass in diesem kleinen Miteinander, da passiert was. Da können Leute nämlich wirklich sehen, lebt die Person das, was sie am Sonntag sich anhört oder was sie bejaht? Ist es im Alltag verankert? Ich finde es spannend, in Ägypten, ein paar Jahre zurück, hat die Regierung verboten, dass die Christen sich in den Kirchen treffen dürfen. Was war passiert? Dann sind die Christen in die Häuser gegangen. Die Regierung hatte das so gefügt, weil sie Angst hatte, dass die Christen zu sehr wachsen. Jetzt erleben sie auf einmal, dass die Christen noch mehr wachsen und sie haben die Kirchen schnell wieder geöffnet. Wir haben von Neues Leben aus eine Missionsarbeit in Indonesien und wenn du dort in ein Einkaufszentrum gehst, also auf jeden Fall da in Simai und wo wir waren, in Bandung in der Ecke, wenn du reinkommst, da hörst du am Sonntagmorgen Worship, Hillsong-Musik durch das ganze Ding. Halbe Etage, ganze Etage eines großen Einkaufszentrums gehört einer Gemeinde. Sie dürfen sich nicht in den Häusern treffen, aber sie treffen sich dort in den öffentlichen Plätzen. Das ist erlaubt. Und das ist spannend. Wir waren im Dezember dort, dann gehst du durch ein Einkaufszentrum, Riesenweihnachtsbaum, hörst alle christlichen Weihnachtslieder und das in einem Land, das das muslimischste, bevölkerungsmäßigste Land der Erde ist. Ja. Und du merkst auf einmal, aha, da ist was. Zwei Dinge gehören zum Christsein. Einmal dieses Treffen, diese Halle Salomos, sichtbar sein in dieser Welt und zur selben Zeit aber auch dieses persönliche Treffen in den Häusern, Begegnungen. Sichtbar machen. Jesus sagt, ich gebe euch ein neues Gebot, ihr sollt einander lieben, genauso wie ich euch geliebt habe. An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Jesus Christus war davon überzeugt, dass die Gemeinschaft der Christen, die Liebe, der Geist Gottes in ihrem Leben, der ja Gottes Liebe in unsere Herzen ausgießt, eine solche Kraft hat, dass er die Welt verändern wird. Der Soziologe Horton Stark hat ein Buch geschrieben über die Entstehung des Christentums und er sagte, es gab drei Gründe dafür. Denn das Christentum ist ja wirklich von einer Handvoll Leute, von 12 Jüngern, innerhalb von 300 Jahren zu einer Religionsgemeinschaft geworden mit 300 Millionen Leuten. Wahnsinn. So, wie passiert so etwas? Und er sagte, erstens Not. Es gab zwei größere Epidemien, die haben ein Drittel der Bevölkerung damals das Leben gekostet. Die Elite der Priester flogen aus den Städten. Nur das zweite, Liebe. Die Christen blieben als funktionierendes soziales Netzwerk zurück. Und sie halfen einander und mehr als das, diese Hilfe galt allen Menschen. Sie haben sie umarmt mit der Hilfe. Und das Dritte war einfach eine Folge aus diesen Dingen, dass Menschen einfach zum Glauben gekommen sind. Dass sie das angenommen haben, weil sie diese Liebe gesehen haben. Ich glaube, wir müssen noch mal uns Gedanken machen über Einfluss von Christen, die Licht und Salz sein sollen in unserer Welt. Noch mal die Geschichte lesen, in der wir uns befinden. Wer gerne liest, das Buch der Mitte von Vishwal Mangalwadi, lest das mal. Das ist ein Inder, der einfach nur beschreibt, welcher Segen aus den christlichen Werten kommt für eine Gesellschaft. Oder ganz neu im Moment von einem Psychologen Petersen, Gott, das Ringe mit dem, der über allem steht. Als Nicht-Christ argumentiert er darüber, dass das Leben ohne Gott eigentlich Chaos ist, dass du es brauchst. In fantastischer Weise. Wenn du dicke Wälzer liebst, sollte man lesen. Und dieses Buch Herrschaft da von Tom Holland, auch das kann ich empfehlen. Das Interessante ist, das Christentum wächst schneller als die Geburtenrate. Wusstet ihr das? Weltweit, das Christentum wächst schneller als die Geburtenrate. Nur bei uns nicht. Je wohlhabender und je besser es einer Gesellschaft geht, je mehr sie diesen Paradigmenwechsel vollzogen hat, der Mensch in der Mitte und Gott an der Seite oder überhaupt nicht mehr sichtbar, wenn das sich ändert, wächst Gemeinde. Und du kannst sehen, was Gemeinde bewirkt hat. Das kannst du sehen von im Altertum, die Abschaffung von Menschenopfern und den Kindertöten, die Sklaverei. Auf einmal wurden Waisenhäuser gebaut, Schulen, im Mittelalter Kunst, klassische Kultur, Bildung, Handschriften wurden kopiert, Bibliotheken eingerichtet, Hochschulen, Unis. Wisst ihr, dass Harvard, diese Elite-Schulen, das waren alles christliche Universitäten. Cambridge, alles Oxford. Der Grund war, Gott anzubeten, zu erfahren mehr über die Welt, die Gott erschaffen hat. Das ist alles aus dem Wege geleitet worden. Das Rote Kreuz, Henri Dupont, gegründet aus einer christlichen Überzeugung, dass man Menschen helfen muss. Raiffeisen, hier oben im Westerwald, in Birnbach, Nachbarort von Wölmersen da. Und wir haben gerade in der Kirche, wo er auch drin gesessen hat, Raiffeisen, haben wir gerade Fernsehaufzeichnungen aufgenommen für die Don Matteo-Sendung auf Bibel-TV, sehr evangelistische Abspende. Und unter der Kanzel, die dort steht, da hat Raiffeisen gesessen. Und Gott hat ihnen den Impuls gegeben für den Brotpfennig. Wie man in einer Landstrecke, wo Leute hungern und leiden und wo ihnen durch Wucher von Leuten, die ihnen Geld borgen, weil sie keine schlechte Ernte hatten und dann verlieren sie über diesen Wucherzins ihr ganzes Hab und Gut. Die hat sich dagegen gebäumt, aus christlicher Überzeugung hinaus. Ich war letztes Jahr in Berlin unterwegs. Und Berlin ist ja eine Riesenstadt, ne? Wenn du von einem Ende zum anderen willst, eine Stunde ist nichts da. Und dann hörst du halt Radio. Und dann höre ich auf einmal Bernd Siegelko. Den Bernd kenne ich aus den 70er, 80er Jahren. Da war der noch bei der Heilsarmee. Da war mal ein Geschäftsführer von einem Hotel und hat für uns dann Einsatz organisiert. Und irgendwo, so wie ich ihn kennengelernt hatte, habe ich mir gedacht, der kriegt das hier nicht auf Reihe. Das läuft nicht rund, wie wir es gerne geplant hätten, ne? Und Gott benutzt diesen Bernd Siegelko, seine Liebe für Kinder. Und er baut die Arche auf. Einfach eine Bewegung, die sich um Kinder kümmert. Er stellte gerade da am Radio sein neuestes Buch vor, das Verbrechen an unseren Kindern. Was wir in unserer Gesellschaft unseren Kindern zumuten. Ich möchte euch mal gerne jemanden vorstellen. Das sind Ute und Lukas Gotter. Der Lukas, der hat mitgemacht bei Günter Jauch, Wer wird Millionär? Und stellt euch vor, er hat 750.000 Euro gewonnen. Hätte er auf Ralf Gotter, seinen Vater, gehört, hätten es 1,5 Millionen sein können. Er hat am Ende seinem Vater nicht vertraut oder das Risiko war ihm zu hoch, dass die Antwort verkehrt sein könnte. So ist er glücklich mit den 750.000 nach Hause gegangen. Und dann fragt Günter Jauch ja immer, was möchtest du denn jetzt machen mit dem Geld? Und er sagt, ja, also mein BAföG zurückzahlen, dann mein Auto ist wirklich nahe des Todes, ich könnte guten gebrauchtes weiteres Auto gebrauchen und den Rest würde ich gerne investieren in die Stadt und in meine Gemeinde. Und dann ist er hingegangen und hat eine Stiftung gegründet, hat sich dafür eingesetzt und wer das mal nachlesen möchte, kann das unter Evangeliumsgemeinde in Halle, kann man sich das anschauen. Und was er gemacht hat, er hat interessanterweise dort ein Lichthaus gekauft. Das war aus der DDR-Zeit noch ein Gebäude mit Musikaufnahmen, Tonaufnahmen. Und er hat was ganz Besonderes daraus entwickelt. In diesem Haus findet ihr interessante Sachen. Ich zeige euch gleich noch ein paar Bilder. Ich will euch vorab noch mal kurz sagen, was er da geschrieben hat. Er sagt, ich liebe Jesus. Schon zeitig in meinem Leben bin ich von Gott berufen worden, ihn als Pastor und Leiter Vollzeit zu dienen. Ich bin davon überzeugt, dass es nichts Schöneres und Kraftvolleres gibt als die Ortsgemeinde. Sie ist die Hoffnung der Welt, ganz wie in Apostelgeschichte 2 beschrieben. Von daher will ich Reich Gottes denken, leben und kreieren und seine volle Schönheit hier in Halle sehen. Und seine Frau Ute unterstützt ihn dabei. Und in diesem Gebäude hier gibt es ein Café mit besonderem Angebot. Auf der Speisekarte siehst du Gebet im Raum des Glaubens. Da drin gibt es ein Tonstudio. Junge Leute, Social Media, die möchten Dinge entdecken, Dinge machen, tun. Und die haben einen Musikproduzenten da drin, Tontechniker, sind im Gespräch mit Menschen aus der Stadt. Sie bieten eine Bibelmassage. Die haben ausgebildete Masseure dort. Und die bieten an eine Massage und während du das über dich ergehen lässt oder genießen lässt, wie immer, hörst du Bibeltexte im Hintergrund, die gelesen werden. Ich fand das genial. Aber was mich am meisten bei ihm herausgefordert hat, war eigentlich dieser Gedanke, wo er gesagt hat, ich bin fasziniert von Apostelgeschichte 2. Das ist das, was mich antreibt. Leben in einer pluralistischen Gesellschaft. Mir fallen hier bei diesem Begriff Koinonia 3 Dinge auf. Beieinander, teilen und helfen. Koinonia ist eine Gemeinschaft durch Teilhabe. Gemeinschaft der Heiligen mit dem Vater, Sohn und Heiligen Geist und die Gemeinschaft untereinander, die davon geprägt ist. Gemeinschaft, christliche Gemeinschaft, das ist was anderes als einfach nur was gemeinsam zu unternehmen, Zugehörigkeit zu irgendeinem Verein. Es ist wirklich eine tiefe Verbindung, man hat eine gemeinsame Wurzel. Alle 2-3 Jahre gibt es bei uns Familientreffen, von der familiären Seite meiner Frau her. Das hat vor Jahren mal begonnen, weil da lebten wir noch in Kanada, damit sich die Familien von dort und hier immer mal wieder sehen können, hat man gesagt, komm, anstelle, dass man alle besucht hintereinander, treffen wir uns an einem Treffen. Und das gibt es bis heute noch. Die das initiiert haben, die sind schon beim Herrn, aber so ein Rest der Familie trifft sich immer noch. Und ich sag mal, wenn ich uns, dieses Jahr war ich wieder da, Doris konnte nicht, ich war dann alleine da und ich habe mir nochmal den Haufen angeschaut und habe mir gedacht, Wilfried, also wenn du deine Leute aussuchen würdest, ich weiß nicht, ob wir hier je als diese Gruppe zusammenkommen würden. Aber wir kommen zusammen, warum? Weil es etwas miteinander verbindet. Wir haben eine gemeinsame Wurzel. Und ich finde, Gemeinde Jesus ist manchmal auch so. Wir sind so unterschiedlich, aber wir haben eine gemeinsame Wurzel. Jesus ist der Eckstein. Und wir leben im Zusammenhalt ja, miteinander. Nochmal hier diese Texte jetzt aus der Apostelgeschichte. Was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre in der Apostelgeschichte, in der die Apostel sie unterwiesen, ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet. Ging so um 4 Dinge, klassisch. Wissen, Gott besser zu verstehen, kennenlernen, Hunger nach dem Wort Gottes. Was mich immer fasziniert ist, wenn ich Missionsberichte lese, besonders in Ländern, wo Menschen verfolgt sind, dann siehst du, dass sie sich morgens um 5 Uhr geheim treffen, um Gottes Wort zu lesen, miteinander, um zu beten, Zeit mit Gott zu verbringen, mehr über Gott zu erfahren. Ein Hunger nach dem Wort Gottes. Ich habe einen Bekannten, der arbeitet in Albanien und der sagt, die Leute sind hungrig danach. Die sagen, bleib doch länger. Habt schon über den Timotheusbrief gesprochen. Erzählt uns noch mehr über den Petrusbrief. Wir möchten Dinge erfahren. Wir möchten wachsen in dem Wissen über Gott. Und das andere ist ein neues Leben in Liebe und in Tat. Dieses Miteinander, dieser Paradigmenwechsel. Gott zuerst. Ein Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft. Das war ihnen wichtig. Ihr Miteinander hat sich total auf den Kopf gestellt. Dann das Mahl des Herrn. Abendmahl. Mein Zuhause ist eine Gemeinde, die aus der Brüdertradition kam. Da hast du jede Woche das Abendmahl gehabt. Dann haben unsere Gemeinde aber in den 60er Jahren schon abgeschafft, weil das war keine praktische Lösung, denn alle kamen zum Abendmahl um 9.30 Uhr und wenn es zur Wortverkündigung kam, dann sind die Frauen nach Hause gegangen kochen. Und irgendwann hat die Gemeinde festgestellt, und unsere Frauen hören nicht Gottes Wort, immer nur dieselbe Botschaft. Das geht so nicht. Und dann haben wir einen Abendmahlsgottesdienst im Monat, aber den als reinen Abendmahlsgottesdienst und dann 3 weitere Gottesdienste dann damals umgestellt. Und da ist mir aufgefallen, wenn du das so feierst, das ist pure Evangelisation. Abendmahl ist Evangelisation. Und Paulus sagt, verkündigt das, bis der Herr wiederkommt. Das, was Jesus für uns getan hat, ist die Basis unseres Seins. Das müssen wir weitergeben. Das hat unser Leben verändert. Und dann war da noch das Gebet, was sie verbunden hat. Füreinander beten, einstehen. Und das heißt dann, jedermann in Jerusalem war von einer tiefen Ehrfurcht vor Gott ergriffen und die Apostel Und durch die Apostel geschahen zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche Dinge. Gott möchte Wunder tun, wenn wir von ihm ergriffen sind. Weil Gott tut so viele Wunder, die wir nicht wahrnehmen, weil wir nicht von ihm ergriffen sind. Weil wir gar nicht uns in dem Bewusstsein leben, dass allein die Tatsache, dass wir hier behütet heute angekommen sind, Gottes Güte, Gottes gütige Hand ist mit uns. dass wir hier in diesem Land leben dürfen, mit allen Herausforderungen, die wir haben. Wir leben in einem Teil der Welt, den es besser geht als 95% den Rest der Welt. Dass wir hier sein dürfen. Dass wir Gottes Hilfe erfahren in Nöten, in Herausforderungen. Und ich denke, jeder könnte davon berichten. Vielleicht das größte Wunder für mich, Psalm 103, Vers 7, er hat seine Wege Mose wissen lassen, den Kindern Israel sein Tun. Du kannst Gottes Werke sehen, kannst erkennen, da ist ein Gott. Aber seine Wege erkennen, das tut Gott durch seinen Geist. Er hat seinen Geist in unser Herzen ausgegossen, dass wir richtig handeln können, dass wir erkennen können, was Gott möchte. Ich finde das spannend. Und wenn wir hier weiterlesen, alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften sogar Grundstücke und sonstigen Besitz und verteilten den Erlös entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen an alle, die in Not waren. Es geht hier nicht um reich und arm oder alles weggeben. Wie gesagt, wir sind alle reich. Wir alle gehören zu den, wie gesagt, 6% der Menschen, denen es am besten geht. Aber die ersten Christen haben eine Wertepyramide auf den Kopf gestellt. Umdenken. Anders denken. Anders leben als die Welt um uns herum. Und wenn ich mir das jetzt hier anschaue, dass sie die Dinge zusammenhielten, dass sie einander halfen, dass sie füreinander opferten, dann frage ich mich, warum sollte ich es tun? Warum sollte ich das tun? Hier in unserer Welt. Wir haben doch hier alles. Uns geht es doch allen gut. Warum sollte ich es tun? Weil es Not gab. Weil das heißt nicht, dass sie alle verkauft haben, alles weggegeben hatten, sondern es steht, je nachdem wie Not war, haben sie gehandelt. Sie haben Not wahrgenommen. Und die Frage ist, nehmen wir noch Not wahr? Not in unseren Gemeinden, aber Not auch in unserer Gesellschaft. Und dann habe ich mich gefragt, aber abgeben finde ich gar nicht einfach. Ich finde das schwierig. Aus welcher Motivation sollte ich das tun? Weil, wenn ich ehrlich bin, das, was ich mir aufgebaut habe, was ich habe, was mich darstellt, ist doch ein Teil meiner Sicherheit, meiner Geborgenheit und meiner Bedeutung. Soll ich das jetzt einfach abgeben? Wie könnte ich das abgeben? Wie könnte ich loslassen? Ich muss ja nicht immer loslassen, aber wenn ich loslassen soll, wie könnte ich es? Und ich glaube, ich kann es nur, wenn ich begreife, weil ich einen anderen Schatz gefunden habe, der mir mehr Bedeutung, mehr Sicherheit, mehr Geborgenheit gibt, der mich mehr erfüllt als alles andere, was mir diese Welt anbieten kann. Diese Erkenntnis, dieser Schritt, nochmal anders zu leben. Wir haben schon einen Text von einem alten Lied gehört. Ne? Ich lese euch noch ein weiteres Lied. Ich bin in einem Evangelisationswerk groß geworden. Dieses Lied habe ich hunderte Mal gehört als Kind. Ich bin durch die Welt gegangen und die Welt ist schön und groß und doch zieht mein Verlangen mich weit von der Erde los. Ich habe die Menschen gesehen und sie suchen spät und früh. Sie schaffen, sie kommen und gehen und ihr Leben ist Arbeit und Mühe. Sie suchen, was sie nicht finden, in Liebe und Ehre und Glück und kommen belastet mit Sünden und unbefriedigt zurück. Es ist ein Ruf vorhanden für das arme, müde Herz, sagt es laut in allen Landen, hier ist gestillt der Schmerz. Es ist ein Ruf vorhanden für alle fern und nah in des Gotteslammes Wunden am Kreuz von Golgatha. Für mich wieder alte Sprache, ja, aber inhaltlich. Das beschreibt doch das, was mit Menschen passiert, die diese Ruhe nicht haben, die einfach durchs Leben getrieben werden. Und Koinonia, diese Gemeinschaft, war bestimmt durch die Gemeinschaft mit Jesus. Jesus ist der Heiland und Herr. Christen leben anders, sie sind Kinder Gottes, sie folgen Jesus nach. Dann heißt es hier, einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern. Und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Einmütig kamen sie zusammen. Einmütig heißt nicht, dass wir alle gleich denken, auch gleiche Meinungen haben. Einmütig bedeutet, dass wir ein gemeinsames Ziel verfolgen. Wer die Apostelgeschichte kennt, der weiß, dass Paulus Missionsreisen unternommen hat. Zu diesem Dienst eingeführt hat ihn Barnabas. Und bei der zweiten Missionsreise sind Barnabas und Paulus aneinander geraten. Die haben sich so sehr gestritten, dass sie unterschiedliche Wege gegangen sind. Aber einmütig, sie haben das gleiche Ziel verfolgt. Sie sind dem Ziel treu geblieben, Gemeinden zu unterstützen, hinzugehen, Evangelium zu fordern, dran zu bleiben. Verschiedene Wege, aber einmütig bleiben. Und am Ende kommt man, wenn man so einmütig lebt, auch wieder zusammen. Dann war es ja Paulus, der sagte, bitte schickt mir doch den Markus. Er kann mir nützlich sein, ich könnte ihn hier gebrauchen. Das war derjenige, über den sie sich gestritten hatten, ob der mitgehen sollte oder nicht. Sie waren einmütig beieinander. Lobpreis seiner Herrlichkeit, Gemeinde bauen, Einheit, einmütig. Und sie waren treu. Das setzt Verbindlichkeit voraus. Wenn man so in Gemeinden rumkommt, und das tue ich ganz viel, dann hörst du überall, uns fehlen Mitarbeiter. Oder da bricht das weg oder dieses oder jenes. Verbindlichkeit und Treue ist ein großes Gut. Und wir brauchen es. Wir dürfen es vorleben. Und dann, finde ich so schön, überschwängliche Freude und aufrichtige Herzlichkeit. So der Pulsschlag einer Gemeinde. Ich lese euch mal ein Zitat vor. Erlöster müssten die Christen aussehen, wenn ich an ihren Erlöser glauben sollte. Vielleicht einige wissen, wer das gesagt hat. Das war Friedrich Nietzsche, großer Philosoph und Kritiker des Christentums. Selbst aufgewachsen in einem Pfarrhaus, ging in eine christliche Schule. Der Vorwurf war, ihr lebt nicht das, was ihr behauptet, dass ihr habt. Es wird nicht sichtbar. Sie priesen Gott bei allem, was sie taten, und standen beim ganzen Volk im hohen Ansehen. An jedem Tag rettete der Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer größer wurde. Gott hat gehandelt. Da, wo wir in dieser Beziehung zu ihm leben, wird was geschehen. Und Gemeinden wachsen unterschiedlich. Gemeinden wachsen zahlenmäßig, sie können aber auch innerlich wachsen und damit eine Leuchtkraft haben, auch wenn ihr Radius nicht weit ist. Ich habe von einem Pastor gelesen, Chet hieß der mit Namen, der war auf einer Insel, einer kleinen Insel, da gab es 3 Gemeinden und vielleicht 3.000, 4.000 Leute. Ja. Und er sagte, irgendwann haben wir alle erreicht gehabt. Wir haben alles getan, was wir missionarisch an dem Ort tun konnten. Haben uns gefragt, okay, wir können auch was unter Touristen machen, aber wir können wachsen als eine Gemeinde, die betet, eine Gemeinde, die hilft, eine Gemeinde, die lehrt, eine Gemeinde, die teilt. Wir können in so vielen Bereichen wachsen, die vielleicht nach außen hin gar nicht so sichtbar sind, aber die uns stark machen und wir werden sehen, wie Gott uns dann gebraucht. Wir bauen nicht Reich Gottes, wir leben es, wir machen es sichtbar. Ich mag diesen Satz nicht, wir bauen Reich Gottes. Es ist Gottes Reich, das auf die Erde kommt, das ist da. Wir können es nur sichtbar machen, indem wir mit diesem Jesus leben. Ich habe uns noch ein paar Fragen mitgebracht. Wann und wo ist mein Umfeld von Ehrfurcht vor Gott ergriffen durch das, was bei uns passiert? Das war ja bei den ersten Christen so. Dass Leute merken, die Christen sind anders. Da ist ein Gott. Die haben wirklich Jerusalem auf den Kopf gestellt, weil sie anders gelebt haben. Wie und wo kann ich Geschwistern helfen? Das heißt, dieses Loslassen. Wir schleppen so viel mit. Wir sind erst in der Lebensphase, wo ich mich frage, Wilfried, du müsstest dir so einen großen Müllcontainer mal vors Haus stellen. Auf dem Speicher hast du so viel Zeug angesammelt, dass du nie wieder brauchen wirst. Also entweder verschenken, und wenn es nicht zu verschenken ist, ich habe noch Aktenordner, die über 30 Jahre alt sind, einfach mal entsorgen. Loslassen. Man tut es sich so schwer. Loslassen. Welche Not ist mir uns bewusst, wo wir als Gemeinde helfen können? Als soziales Handeln. Dasein. Einfach für Menschen da sein. Befreundete Gemeinde, Landeskirche in Wehrsdorf, hinten bei Bautzen, Solandecke, da weit im Osten. Die haben umgebaut und die haben einfach so einen alten Keller, der früher mal zum Kirchgebäude gehörte, haben die schön renoviert und laden einfach ein, für die Kinder um biblische Geschichten zu hören. Haben sie mit angefangen. Und was passiert war, jetzt sitzen die Mütter dort mit den Kindern. Auf einmal kommen Leute dazu, angefangen Leuten zu dienen, was Gutes zu tun, Kaffee und Kuchen, Krümel und Kuchen heißt es bei uns in unserer Gemeinde. Da hat eine Frau, die hat gesagt, wir haben Mutter- und Kindkreise. Und wenn die Kinder alt genug sind, nicht mehr kommen, sondern in den Kindergarten sind, dann sind die Mütter auch wieder weg. Und da haben die gesagt, kommt zu Müttern, wenn ihr noch weiterkommen wollt, kommt doch gerne. Ihr könnt auch kommen und sagen, wir machen nochmal Kinderbetreuung, die können die Eltern Kinder auch mitbringen. Und das machen die einmal im Monat. Und die Frau, die das macht, die hat eine unwahrscheinliche Gabe, Menschen von Jesus zu erzählen. Ist keine Evangelistin, keine Ausbildung, kein Nichts. Sie hat einfach die Gabe, Menschen von Jesus zu erzählen. Und du merkst auf einmal, wie es diese Frauen berührt, wie es etwas in Bewegung setzt. Was lenkt uns ab, das Ziel der Gemeinde Jesu zu sein, nicht einmütig zu verfolgen? Manchmal hast du solche blöden Grabenkriege, so an Nebenschauplätzen. Lohnt sich nicht. Einmütig, das Ziel nicht aus den Augen verlieren. Und wie können wir Freude und Herzlichkeit leben? Und da bin ich wieder bei den Dingen, was ich ganz am Anfang gesagt habe. Vorhof, unsere Gottesdienste, aber dann auch die Hauskreise. Das Treffen, Leben sichtbar machen, einander kennenlernen, Glaubenskurse anbieten, mit Leuten unterwegs zu sein. Und das Letzte hier, Gebet. Fred Lambert ist Pastor einer Pfingstgemeinde in Wales. Den habe ich kennengelernt, weil diese Gemeinde eine Missionskonferenz ausrichtet. Und da bin ich hingegangen und ich war total überrascht. Erste Missionskonferenz, die ich kenne, die das macht. Du bezahlst nicht für deinen Stand. Wenn du eine Unterkunft brauchst, wird für dich gesorgt. Und wenn du andere Hilfe benötigst, geben sie dir alles. Und das Geld, das sie bei dieser Konferenz einsammeln, wird auf die Missionswerke verteilt, die aufstellen. Und ich habe einfach nur gestaunt. Und ich habe mich gefragt, wie kommt ihr auf diese Idee? Und dann hat der Pastor mal erzählt, der hat ein Buch geschrieben darüber, die oberste Priorität des Gebetes. Und das ist hier in diesem Vers. Wendet euch vom Heiligen Geist geleitet, immer und überall mit Bitten und Flehen an Gott. Lasst dabei in eurer Wachsamkeit nicht nach, sondern tretet mit Ausdauer und Beharrlichkeit für alle ein, die zu Gottes heiligen Volk gehören. Luther sagt, betet für alle Heiligen. Betet füreinander. Wir denken immer, wir müssen für die verlorene Welt beten. Betet füreinander, dann sind wir Licht für die verlorene Welt. Es fängt in der Fürbitte füreinander an. Und lasst uns Gutes tun, nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht nachlassen. Das wünsche ich uns. Ich wünsche mir, für mich persönlich, aber auch für uns einfach so ein Paradigmenwechsel in unserem Denken, wie wir unser Christsein im Kleinen und im Großen sichtbar machen können. Und einfach, dass wir da drin treu sind und dass Gott uns dabei segnet. Amen.